Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr auf den Weg gemacht habt, heute Morgen hier zu sein. Es freut mich, dass ich hier bei euch heute für euch predigen darf. Ja, wir befinden uns, wie man sehen kann, in der Reihe Ostern neu erleben. Haben schon einiges dazu gehört, werden noch einiges hören, auch noch nach heute, keine Sorge. Und heute machen wir uns auf eine ganz besondere Suche, nämlich auf der Suche nach Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, ein großer Begriff. Und wir wollen gar nicht viel drum herum reden, sondern gleich in den Bibeltext reinstarten, denn heute gibt es zwei Texte, also gut aufpassen. Und als ich den Text gelesen habe oder gesehen habe, dass ich darüber predigen darf, habe ich mich sehr gefreut, weil ich ihn neulich noch auswendig lernen durfte mit ein paar Liebenzeller Freunden. Schön, dass auch ihr da seid, liebe Grüße. Und ja, der heutige Predigttext steht unter anderem in Lukas 4, die Verse 16 bis 22. Ich lese die vor und wo das dann herkommt, zeige ich euch danach noch hier vorne an. Ich hoffe, das ist klar. Also, und er, Jesus, kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen, und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn? Ja, dieser Text steht in Jesaja 61, Verse 1 und 2 unter anderem. Jesus zitiert da zwei verschiedene Stellen. Das ist sehr wichtig. Wir schauen uns auch genauer an. Denn in Jesaja 61, 1 und 2 heißt es eben auch: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, zu den Elendigen gute Botschaft zu bringen. Ja, und so weiter. Ihr seht das hier vorne, ich habe es gerade schon vorgelesen. Und wenn man sich diesen Text liest, denkt man sich: Ja, nett, hört sich schön an. Kann man sich mal so anhören, an den Kühlschrank vielleicht dran kleben, morgens aufwachen, ist motiviert für den Tag. Aber wenn man sich ehrlich mal reinfragt, fragt man sich: Bin ich davon überhaupt betroffen? Bin ich überhaupt elend? Habe ich ein zerbrochenes Herz, wie es in Lukas heißt? Bin ich gefangen? Ich glaube, keiner von uns ist hier im Knast, sonst hat er vielleicht Hofgang oder keine Ahnung. Bin ich blind? Bin ich zerschlagen? Trifft dieses Bibelwort überhaupt auf mich zu? Und wörtlich gesehen, wohl kaum. Und doch glaube ich, dass wir alle von diesem Wort getroffen sind. Und ich glaube, in dieser Textstelle geht es um etwas viel Tieferes, etwas viel Prägenderes, etwas viel Wichtigeres. Denn es geht um das, warum Jesus überhaupt gekommen ist auf diese Erde. Ja, warum kam er? Die Antwort findet man in der Schrift, die Engel verkündigen es. Er kommt, um sein Volk von den Sünden zu retten. Matthäus 1, 21, die Engel verkündigen es froh. Und wir denken uns: Ja, die Sünden, ja, also, naja, irgendwie kriegt man das ja schon unter den Teppich gekehrt. Wir wollen einen Messias, der stark ist, der Recht schafft. Das wollten Juden damals nicht, irgendeinen, der die Sünden da wegmacht. Also, wir wollen da jemanden, der Rom wegmacht und das Reich Davids aufbaut, nicht jemanden, der uns da mit Sünden versöhnt. Das ist schön und gut, aber nicht so wichtig. Aber ich glaube, das ist der wirklich wichtige Grund und der Grund, warum dieser Text so schön und so wichtig für uns alle ist. Nun stellt sich die Frage: Was ist denn überhaupt Sünde? So ein alter Begriff, schon ein paar Mal gehört. Sünde heißt im Prinzip einfach Zielverfehlung. Ich habe es nicht geschafft, das zu tun, was Gott von mir möchte. Ich habe es nicht geschafft, Gott zu lieben und meinen Nächsten zu lieben. Da gibt es eine ganze Reihe an Geboten, die muss ich jetzt nicht alle aufzählen. In diesem Text geht es, wie ich bereits gesagt habe, Jesus um die Sünde. Und wenn man diesen Text genauer anschaut, diesen und den aus Lukas 4, sieht man, dass Sünde offensichtlich einen fünffachen Schaden anrichtet oder Schaden in fünffacher Weise. Sicherlich noch mehr, aber hier liest sich das ganz gut raus. Lasst mich euch erklären. Armut. Jesus kommt, um Armen gute Botschaft, also Evangelium, zu verkündigen. Nun wäre es ja schade, wenn nur die Armen, also die materiell Armen, gute Botschaft bekommen und die Wohlhabenden nicht. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum man sagen kann, es geht hier eben nicht um materiellen Reichtum, um materiellen Wohlstand, sondern etwas viel Tieferes. Sünde macht den Menschen arm. Wer in Sünde lebt, wird irgendwann merken, dass er sich isoliert. Aufgrund, warum auch immer. Aufgrund von Scham oder weil er es nicht mehr schafft, mit Menschen in Gemeinschaft zu leben oder verschiedenste Gründe. Sünde raubt uns das, was uns kostbar ist, nimmt uns das, was uns wirklich wichtig ist, was uns wirklich am Herzen liegt. Sünde geht noch viel weiter, Sünde bringt zu Zerbruch. Jesus kommt, um zerbrochene Herzen zu heilen. Sünde zerstört Beziehung zu mir, zu den Nächsten und zu Gott. All das macht Sünde kaputt. Da kommt ein Bruch rein, Vertrauen wird missbraucht, man stiehlt, man lügt, was auch immer. Da gibt es einen ganzen Katalog an Sünden. Und all das wird zerstörerisch. Es wird kaputt. Der dritte Punkt ist Gefangenschaft. Sünde hat noch viel mehr Eigenschaften leider. Sünde nimmt den Menschen gefangen, als Beispiel Süchte oder irgendwas anderes. Man kann Sünde ganz gut vergleichen mit dem Sklavenhaus Ägypten. 2. Mose, Israel ist in Ägypten. Und Israel ging es am Anfang ganz, ganz gut. Irgendwann kam ein Pharao, der nicht mehr so toll war. Und dann ging es Israel sehr schlecht. Israel musste furchtbare Sklavenarbeit machen. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Aber irgendwie hat es immer so gereicht, dass sie es nicht geschafft haben, rauszukommen. Also irgendwie war es immer noch gerade so, dass sie nicht raus wollten oder nicht raus konnten. Und als sie in der Wüste waren, wollten sie dann doch wieder zurück. Das Spannende ist, aus dieser Zerbrochenheit von Sünde kommt man selbst nicht heraus. Da braucht es jemanden, die Israeliten hatten Mose, wir haben jemanden, der weit größer ist als Mose, wir haben Jesus, der uns aus Gefangenschaft rausbringen muss. Und da muss er ihm hineinkommen. Sünde macht blind. Sünde nimmt uns den Blick für den anderen, Sünde nimmt uns den Blick zu Gott. Wer schon mal gesündigt hat, wird merken, dass irgendwann Scham ins Leben kommt, man auf den Boden schaut, dann schaut man nicht mehr nach oben, ganz praktisch, aber auch, glaube ich, auch ganz geistig gesehen, wird man irgendwann blind. Wer mehr und mehr in Sünde lebt, wird Gott nicht mehr erkennen, wird gar nicht nach ihm suchen und braucht Heilung, braucht jemanden, dem die Augen öffnet, und dafür kam Christus. Und das 5., das Finale, Zerschlagenheit. Sünde ruiniert alles. Egal wo Sünde ist, Sünde ist wie ein Waldfeuer, es brennt alles nieder, macht von nichts Halt und zerstört einfach. Sünde hat nur den Auftrag zu töten. Denn der Lohn der Sünde ist nun mal der Tod. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon die Tragweite der Sünde verstanden haben. Vielleicht fragt ihr euch, was hat denn Sünde mit Gerechtigkeit zu tun? Wenn euch das fragt, sehr gut, dann seid ihr aufmerksam dabei. Bleibt dabei. Denn ich glaube, um Gerechtigkeit zu verstehen und das Erlösungswerk am Kreuz vollkommen verstehen zu können und dementsprechend Ostern nachvollziehen zu können und darin leben zu können, müssen wir die Tragweite von Sünde verstehen können. Weil sonst ist das alles nur was Nettes, was Schönes. Ja, ist halt cool, Jesus ist mein Lebenscoach und das war's, aber Jesus will viel mehr sein. Neulich in der Vorlesung hat ein sehr guter Theologe uns, Theologen, Pädagogen und Sozialarbeitern, einen sehr guten Spruch gesagt, eine sehr gute Weisheit. Man kann es selber nachlesen bzw. nachdenken, um die Tragweite der Sünde zu verstehen. Er hat nämlich gesagt, es kostete Gott, das kann man nachschauen im Schöpfungsbericht, nicht einen Tropfen Schweiß, diese gesamte Schöpfung zu machen. Schau euch die Schöpfung an, sie ist wunderschön und wert, beschützt zu werden. Es gibt die schönsten Orte auf der Welt und Gott braucht nicht einen Tropfen Schweiß, um das ins Leben zu sprechen. Er spricht und es ist da. Er muss nicht mal seinen Finger krümmen dafür, er braucht dafür keine Arbeit. Aber eine Sache, die macht dem Schöpfer des Universums Arbeit. In Jesaja 43, 24 heißt es, deine Sünde macht mir, spricht der Herr, Arbeit. Es hat Gott Blut, Schweiß und Tränen kostet, um Sünde, dieses kleine Ding, wo wir denken, ach, so schlimm ist es ja nicht, es ist nur eine kleine Sünde, wegzuschaffen. Es hat Gott nichts gebraucht, um eine ganze Erde zu schaffen, aber Sünde macht ihm offensichtlich Schwierigkeiten. Und deswegen braucht es das Kreuz, deswegen braucht es ein Erlösungswerk von ihm. Und das ist so groß und bedeutend. Und dann versteht man auch, warum Jesus betet, kurz vor seiner Kreuzigung, wenn es möglich ist, lass doch diesen Kelch vorüberziehen. Nun, versteht mich nicht falsch, die Kreuzigung an sich ist schlimm genug, das war die schlimmste Todesmethode damals, das haben Verbrecher bekommen. Aber Jesus versteht, was für eine Tragweite dahinter steht, weil er weiß, er muss alle Sündenlast tragen. Nicht nur meine, nicht nur deine, alle. Und er weiß, was es heißt, in kompletter Gegenwart Gottes zu sein, weil er selbst Gott ist. Und er weiß, wie furchtbar es sein muss, getrennt zu sein von der vollkommenen Liebe. Er weiß, wie furchtbar das sein muss. Und er wird merken, wie schlimm es eben ist, weil er es selbst erlebt hat. Und demnach zeigt uns das Kreuz, und das ist so zentral, eben beides. Es zeigt uns einmal die unfassbare Liebe, die Gott zu seiner Schöpfung hat und sagt, ich bin bereit, alles zu geben. Nichts hält Gott zurück, sogar seinen Sohn, das Kostbarste, was der Himmel hat, schickt Gott und sagt, rette meine Schöpfung. Ich weiß, sie macht Mist, aber ich will diese Schöpfung bei mir haben. Und er gibt alles. Auf der anderen Seite, das vergessen wir leider oft, zeigt das Kreuz auch den Zorn Gottes über die Sünde. Denn Gott hasst Sünde abgrundtief, weil es seine Geschöpfe vernichtet, zerstört, wie vorhin erwähnt, 5 Punkte, Armut, gebrochene Herzen, Zerschlagenheit. Da gibt es noch ein paar andere Punkte, die mir gerade nicht einfallen. Aber ihr wisst, es ist mehr als genug, allein, dass mir nicht alle einfallen, zeigt, wie schlimm es sein muss, Sünde zu tun und in Sünde zu leben. Und das Spannende ist, Gott wirft diese Sünden weg. Micha in seinem Buch, Micha 7, Vers 19, sagt, er wirft all diese Sünden ins tiefste Meer. Also Gott kümmert sich darum, dass diese Sünden weg sind. Er schafft es, dass all diese Sünden irgendwann weg sind. Und das Spannende am Kreuz ist, nach dem Kreuz bleibt es dann nicht wieder vor. Wir denken oftmals, ja, ich habe jetzt um Vergebung gebeten. Das war schön, das war gut. Aber es geht genauso weiter wie davor. Ja, vielleicht. Aber ich glaube, wir verstehen, um was wir beten und was da geschieht, passiert so viel mehr. Denn das, was nach dem Kreuz bleibt, ist Gerechtigkeit. Und da kommen wir zum ersten Mal zu diesem Wort, was es heute geht, Gerechtigkeit. Ich lasse das erstmal so stehen, da kommen wir noch gleich dazu. Das Spannende ist, wenn man den Text von Lukas anschaut, den wir uns angelesen haben, da heißt es, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn in Vers 19. Ich habe euch vorhin den Jesaja-Text gezeigt. Wer aufgepasst hat, sieht, Jesaja 61, Vers 2 geht weiter. Da kommt nämlich noch: und ein Tag der Vergeltung des Herrn und zu trösten die Trauernden. Jesus hört aber auf bei einem bestimmten Punkt. Er hört auf beim Gnadenjahr des Herrn. Als ich die Predigt vorbereitet habe, kamen mir da sogar Tränen, weil ich dachte, wow, wie wunderschön ist diese Botschaft. Jesus sagt, der Tag der Vergeltung kommt erst noch, aber es ist Gnadenzeit, es ist Zeit für euch, umzukehren, ihr habt diese Möglichkeit. Und er sagt, das Gnadenjahr des Herrn, damit knüpft dann 3. Mose an. Das war immer wieder mal so ein Jahr, wo Sünde erlassen wurde, Schuld erlassen wurde, Gefangene freikamen, es war super cool. Und Jesus hält genau da an und sagt, dieses Wort ist jetzt vor euch wahr geworden. Und stellt sich damit auch in die Reihe als Christus, das finden die Juden irgendwann nicht mehr ganz so toll. Die wollen noch später aus der Stadt rauswerfen vom Berg, aber dazu später mehr. Und das ist faszinierend. Jesus hört beim Tag der Vergeltung auf, er sagt, noch ist dieser Tag nicht da. Es ist die Möglichkeit da, Gerechtigkeit zu bekommen, denn in 2. Korinther heißt es, er ist unsere Gerechtigkeit geworden, er wird zu unserer Gerechtigkeit. Das Spannende bei Jesus ist, am Kreuz wird er nicht nur uns Gerechtigkeit geben oder so wie so ein Rucksack, den man dann so mitnimmt, dann läuft man durchs Leben. Nein, Jesus wird zu unserer Gerechtigkeit. Das klingt sehr mystisch, aber das ist sehr wahr. Mystik hält nicht gleich immer gegen Wahrheit. Und das ist faszinierend. Findet ihr nicht auch? Ich weiß, es ist sehr viel mit Sünde und Jesaja und Micha und alles, aber geht noch weiter. Bleibt dabei. Und das Spannende ist, wenn man sich jetzt überlegt, okay, das klingt alles gut. Jesus bringt Gerechtigkeit, er nimmt die Sünde auf sich. Richtig toll, ja. Aber irgendwie, ich habe ja immer noch Sünde in meinem Leben, die ist ja nicht weg. Ja, also nur weil Jesus das getan hat, heißt ja nicht, dass ich jetzt sage, okay, Sünde ist einfach auch weg. Man muss ja schon irgendwie zu Jesus kommen. Und vielleicht behaftet das den einen oder anderen mit Scham, dass man denkt, na gut, der wird bestimmt sauer sein, der Gott, weil der ist ja heilig und ich eben nicht und es wird unangenehm und es wird doof und weiß ja nicht. Aber das Spannende ist, wenn man in die Bibel reinschaut und guckt, wo Gott Sündern auf den Weg geht, muss man gar nicht weit blättern. Im 1. Mose steht schon ziemlich schnell, wie Gott reagiert, wenn der Mensch gesündigt hat. Gott fragt gar nicht direkt, was hast du für einen Mist gemacht? Gott fragt Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Denn der Mensch wird, wie ich es vorhin gesagt habe, durch Sünde isoliert. Gott macht sich auf die Suche nach dem Menschen und Gott verurteilt ihn nicht. Jesus kam nicht, um uns zu verurteilen, sondern um uns Leben zu geben in Fülle, in Wahrheit und in Freiheit. Und das Spannende ist, es geht nicht darum, was du primär getan hast oder sowas, sondern was Christus getan hat. Sein Werk reicht aus, um unsere Sünden zu tilgen. Sein Werk hat ausgereicht, um alle Schuld zu bezahlen. Und das Spannende ist, dieser Jesaja-Text kommt nur in Lukas vor. Keiner der anderen Evangelisten benutzt den in der Ausführlichkeit. Und das Spannende ist, Lukas wird bei den Theologen so als das Evangelium der Verlorenen betitelt. In Lukas geht es immer darum, dass irgendwer verloren ist. Lukas beschreibt vom verlorenen Schaf, von dieser Münze, die die Frau sucht. Und das ist das Spannende. Jesus macht sich auf die Suche nach Verlorenen. Jesus verurteilt Verlorene nicht. Egal, wie tief die Menschen unten im Loch sind. Jesus geht auch in die tiefsten Löcher hinein. Und vorhin habe ich gesagt, oftmals bleibt es nach der Sündenvergebung gleich. Es ändert sich nichts. Ich habe gemerkt, okay, Jesus hat mir um Vergebung gebeten. Ich habe um Vergebung gebeten. Jesus gibt mir Vergebung. Das ist schön. Und ich gehe weiter. Und dann fällt man wieder in Sünde und merkt, ah, es war doof. Und Jesus, ihr kennt es, man kommt dann immer weiter, immer wieder zu Jesus. Und irgendwann ist es nur noch ein, ja, wie so ein Kaffee to go. Aber nicht mehr Gnade zum Leben. Ja, man nimmt es einfach so an, realisiert gar nicht, was ist es überhaupt, was bekomme ich hier überhaupt? Und das Spannende ist, wenn man wirklich versteht, was passiert, und das habe ich euch versucht kurz zu erklären, dass Gott auf die Suche geht und euch nicht verurteilt, dann wird die Schöpfung anfangen zu strahlen. Das ist das Nächste. Wenn Gott Schuld vergibt, dann nimmt auch all die Scham, dann strahlt die Schöpfung, dann lebt die Schöpfung. Wenn Gott Schuld vergibt, dann kommt Leben hinein. Es gibt noch 2 andere biblische Beispiele von Sündern, denen Jesus begegnet ist. Einmal die Frau am Brunnen, die Samariterin im Johannesevangelium. Samariter und Juden, ganz schwierige Kombination. Jesus als Jude und Samariterin, schwierig. Treffen sich am Brunnen, haben kurz einen Dialog. Jesus erzählt der Frau all die Sünden, die sie gemacht hat. Okay, nicht alle, aber so die prägnanteste wahrscheinlich. Also sie war eine Ehebrecherin. Und die Frau merkt, oh ja, stimmt. Aber interessanterweise ist sie gar nicht empört. Sie ist nicht irgendwie so, nee, das stimmt ja gar nicht, also pass mal auf. Oder das kann nicht wahr sein. Sie ist fröhlich, obwohl die Bibel sehr karg ist in ihrem Adjektiven zur Emotion, das stimmt, ist sie meistens sehr froh und sie geht ins Dorf und sagt, ich habe den gefunden, dem alles gesagt hat, was ich getan habe. Da ist keine Angst, da ist keine Furcht vor Christus. Anderes Beispiel, wieder eine Ehebrecherin. Die Pharisäer finden eine Frau, die Ehebruch begangen offensichtlich und wollen sie steinigen, laut Gesetz. Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf diese Frau. Alle Pharisäer merken, okay, Schachmatt, wir haben auch alle irgendwo Sünde in unserem Leben, können keinen Stein werfen. Jesus dürfte Steine werfen, wirft nicht ein, könnte sie steinigen, wie er will, und sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Jesus verurteilt diese Frau auch nicht, obwohl diese Sünde groß und tief war und in der damaligen Gesellschaft noch viel, viel schlimmer als heutzutage angesehen. Und dann stellt sich die Frage von Micha 7, Vers 18 für uns alle ganz prägnant. Wo ist ein Gott wie er, der die Sünde erlässt? Wo ist ein Gott, wie wir ihn haben, der sagt, all die Schuld vergebe ich dir, weil ich am Kreuz für dich gestorben bin? Und das Spannende ist, wenn man den Text sich genau anschaut, merkt man, da geht es nicht um mein Zutun und auch nicht um dein Zutun. Nicht um das, was ich schaffe, nicht um das, was du schaffst, sondern Christus kommt, um den Elenden zu predigen und zerbrochene Herzen zu heilen und Gefangene zu befreien und Zerschlagene wieder aufzubauen. Da steht nicht, David baut wieder alles auf, auch nicht König David, sondern Christus. Und nun fragst du dich vielleicht, was hat das alles mit mir zu tun? Ich wollte hier irgendeine tolle Predigt, so was zu mitnehmen, den Kaffee to go eben, als höre ich sowas. Das habe ich schon 1000 Mal gehört. Und ich glaube, das hat alles mit dir zu tun. Denn wenn wir nicht verstehen, dass es Jesus primär um die Sündenvergebung ging, dann werden wir Jesus nie ganz verstehen und immer ein Abgott, ein falsches Bild von Gott haben. Davor sollte man sich laut 1. Johannes hüten, dass er merkt, okay, habe ich vielleicht ein falsches Gottesbild? Dreht sich mein Gottesbild nur noch darum, was mir Jesus irgendwie im Leben so tut und alles, aber ist die Sündenvergebung nur noch so, das war mal und es ist nicht mehr? Um was geht es denn wirklich? Und das ist relevant. Da müssen wir uns wirklich fragen, okay, wie bin ich mit Jesus unterwegs? Ist Jesus für mich wirklich der Erlöser, der am Kreuz alles gegeben hat? Oder ist er eben nur ein Freund, den ich halt sonntags treffe? Oder ist er eben mehr? Ist jemand, der mein Leben ist, der meine Gerechtigkeit ist? Oder eben nicht? Jesus hört auf am Gnadenjahr des Herrn. Nicht, weil er sagt, der Rest kommt nicht mehr, sondern weil er sagt, es ist noch nicht. Dieser Tag der Vergeltung wird irgendwann kommen. Wann? Das weiß ich nicht. Aber das Spannende ist, an diesem Tag dürfen wir bestehen. Wir müssen uns davon nicht mehr fürchten, wenn Christus uns zur Gerechtigkeit geworden ist durch den Glauben. Wenn sein Blut uns bedeckt, wie es in 2. Mose bei den Israeliten war, in den Häusern, das Blut des Lammes, wenn es uns bedeckt, brauchen wir uns für diesen Tag nicht zu fürchten. Wir dürfen freudig auf diesen Tag warten, auf das Kommen des Herrn, dürfen jubeln darüber, unseren Herrn zu sehen. Dann müssen wir uns nicht mehr davor fürchten. Wenn man die Geschichte in Lukas weiterliest, merkt man, also Vers 22 und die weiteren Verse, dass die Juden irgendwie nicht ganz so erstaunt sind. Aus verschiedenen Gründen. Einmal sagen, ja, okay, es ist doch der Sohn von Josef. Wie kann der sich jetzt sowas raustrauen, dass der sich in die Reihe von den Gottesknecht stellt, weil der Vers aus Jesaja, eines der Gottesknechtslieder in Verbindung dazu steht. Er sagt, wie kann das sein? Ja, was will der von uns? Und die wollen rausschmeißen. Vielleicht geht es dir genauso, dass du merkst, ja, also Sündenvergebung, das ist gar nicht so einfach, David. Also ich habe das so und so und sowas und das kann ich nicht einfach so vor Gott bringen. Und vielleicht willst du Jesus genauso rausschmeißen. Vielleicht aber auch, du sagst, naja gut, also ich hatte mir eigentlich eine andere Vorstellung von Jesus erwartet. Irgendwie so einen netten, soften Kumpel, den man halt so chillt, also Jugendsprache, oder was auch immer. Und vielleicht willst du Jesus auch da aus seiner Stadt raus haben. Vielleicht strahlst du aber auch vor Freude. Vielleicht jubelst du im Herzen und merkst, ja stimmt, dieser Jesus ist wirklich meine Gerechtigkeit geworden und ich darf darin leben. Ich darf die Verheißung, die er mir gibt, annehmen. Ich darf Leben in Fülle haben, wie es heißt, denn der gute Hirte kommt, um Leben in Fülle zu geben und sein Leben zu geben für die Schafe. Die Schafe sind wir, falls es noch nicht ankam. Und dürfen darüber jubeln, weil Jesus triumphiert am Kreuz. Wer triumphiert über Verdammnis, über Tod, über Schuld, über all das, Gottes hier, der gerecht macht, wer will verdammen? Und vielleicht denkst du aber auch, ja, wie die ersten Gedanken. Jesus, das ist nichts für mich. Der ist irgendwie so anders. Oder du willst ihn nicht haben, willst in deiner Stadt ihn nicht haben, willst ihn rausschmeißen, dann möchte ich dir sagen, Jesus kommt damit ganz gut klar. Er sitzt auf seinem Thron, er regiert und er kommt damit klar. Und dennoch lädt er dich, und das ist faszinierend in unserem Gott, immer noch an seinen Tisch ein und sagt, der Tisch ist gedeckt, komm dazu. Denn die Frage, die Gott sich immer wieder stellt, ist, Mensch, wo bist du?